Es freut mich sehr, dass ich heute zu Ihnen hier sprechen darf. Vielen Dank für die freundliche Einleitung. Man erfährt auch immer etwas Neues, zum Beispiel diesen Ausschnitt von Adorno, den kannte ich gar nicht, den wir eben gesehen haben. Zeigt aber genau, dass Adorno nicht irgendwo weltabgewandt die kritische Theorie getrieben hat, sondern gleich immer zur Sache mitten in der Aktualität gesprochen hat. Ich werde es jetzt ein bisschen in die Vergangenheit, in die Genese der kritischen Theorie zurückführen, um dann zur Gegenwart zu kommen. Ich hoffe, dass meine kritischen Bemerkungen zu Jürgen Habermas Sie nicht völlig in Verwirrung stürzen. Es ist eben tatsächlich eine Auseinandersetzung um die Tradition in der kritischen Theorie und was ja in sich selber schon widersprüchlich ist, ist eine kritische Theorie, die beansprucht, eine Theorie der Gegenwart zu sein, kann die überhaupt eine Tradition haben, nicht, oder wird sie nicht durch die Tradition behindert, die Gegenwart zu erkennen und auszudrücken, was kritisch anzumerken ist. Was ist kritische Theorie? Nicht alles, was diesen Namen usurpiert, verdient ihn auch. Kritische Theorie muss in jeder Epoche neu dem politischen und akademischen Konformismus abgerungen werden. Um das deutlich zu machen, spreche ich von kritischer Theorie und nicht von Frankfurter Schule. Frankfurter Schule ist ein von den Medien gegebener Name, der in der alten Bundesrepublik eine Differenz zur Kölner Schule der Soziologie markieren sollte. Für die kritische Theorie sind aber auch physisch New York und Los Angeles ebenso wichtig wie das Frankfurt der 20er, der 50er und der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Der Namensgeber der kritischen Theorie heißt, wie Sie hier sicher alle wissen, Max Horkheimer, der sie in Differenz zu dem, was er traditionelle Theorie nannte, 1937 im US-amerikanischen Exil programmatisch begründet. Kann es eine Tradition der kritischen Theorie geben? Ist es nicht ein Widerspruch in sich selbst? Für jede kritische Theorie gilt das Motto, das Adorno von Rambeau übernommen hat, il faut être absolument moderne. Es muss absolut modern sein. Unter diesen Auspizien kann eine kritische Theorie der Gegenwart auch nur in Adornos Sinne einer nicht traditionellen Tradition an eine Tradition anknüpfen. Horkheimers Konzeption der kritischen Theorie war vor 75 Jahren absolut modern. Aber seitdem hat sich die Welt fundamental verändert und dieser Veränderung muss jede kritische Theorie der Gegenwart Rechnung tragen, wenn sie mehr sein will als redliche Intellectual History oder bloße Geistesgeschichte. Sind die kritischen Theoretiker der ersten Stunde nicht aus den Avantgarde-Bewegungen des frühen 20. Jahrhunderts hervorgegangen oder standen sie selbst in einer Tradition? Jede Avantgarde, sei sie politisch, intellektuell oder ästhetisch, das lässt sich eigentlich gar nicht trennen, bedarf einer Tradition, von der sie sich abstoßen kann. Für die kritischen Theoretiker der 30er Jahre gab es zwei starke Traditionen, von denen sie sich abstießen. Die bürgerliche und ihre Negation, egal ob in sozialdemokratischer oder kommunistischer Gestalt. Beide Traditionen gibt es heute nicht mehr. Nur mit nominalistischer Akrobatik kann man das, was heute sich selbst bürgerlich, sozialdemokratisch oder kommunistisch nennt oder genannt wird, mit der Substanz dieser Wörter in Verbindung bringen, die sie noch im langen 19. Jahrhundert oder im kurzen 20. Jahrhundert besessen haben. Alle diese Attribute unterliegen einer säkularen Inflation der Begriffe. Die neue Epoche, die auf Long und Short Century folgte, also die Gegenwart, wird gekennzeichnet durch Traditionszerstörung. Traditionslosigkeit ist die Folge, gerade je mehr und je öfter von Tradition die Rede ist. Die von Eric Hobsbawm entdeckte Invention of Tradition ist nicht nur ein bürgerliches Phänomen aus dem Long Century, sondern sie ist ein aktueller, globaler Vorgang, die in jeder traditionslosen Gesellschaft in der Gegenwart beginnt. Traditionserfindung ist nicht rein fiktional, sondern in einem solchen Prozess liegt auch eine Chance, die der Traditionsbegründung. Wir leben in einer Gesellschaft, die keinen Begriff von sich selber hat. Vor Schlagwörtern kann man sich kaum retten. Globalisierung soll die neue Epoche kennzeichnen. Aber wann hat sie begonnen? Und kennzeichnet das Stichwort Globalisierung die Einheit der Epoche? Die Gesellschaftswissenschaften machen auf der Suche nach neuen schlagkräftigen Stichwörtern fleißig mit, weil sie nur in der massenmedialen Vermittlung beweisen können, dass sie nicht überflüssig geworden sind. Die Differenz zwischen Akademie und Kulturbetrieb verschwindet. Der Bürger des 19. Jahrhunderts hatte ein ambivalentes Verhältnis zur Theorie. Grau ist alle Theorie, heißt es in Goethes Faust, und auch bei Hegel selbst hebt die Eule der Minerva ihren Flug erst in der Abenddämmerung an. Wo soll in der bunten Welt der Globalisierung, in der alles in Echtzeit abläuft, die Theorie ihren Platz haben? Und schon gar eine kritische, von der berühmte Leute im 20. Jahrhundert behauptet haben, man müsse sie anschlussfähig an den Wissenschaftsbetrieb machen. Kann man legitimerweise zwischen einer authentischen kritischen Theorie und einer up-to-daten, akademisierten Version unterscheiden? Waren ihre Heroen des 20. Jahrhunderts, Horkheimer, Adorno, Marcuse, nicht selber nur Professoren? Last German Professors, wie der in Berkeley 1993 verstorbene Leo Löwenthal ironisch anmerkte. Ist die kritische Theorie nicht mit der Zeit selber eine traditionelle geworden und hat sich damit überholt? Horkheimer und ein Teil seiner Mitarbeiter wurden wider Willen nach 1945 deutsche Professoren, weil die kritische Theorie im Exil ihre ökonomische Unabhängigkeit verloren hatte. Horkheimer zog die Zurückgebliebenheit des deutschen Universitätswesens 1948 dem fortgeschrittenen US-amerikanischen Wissenschaftsbetrieb vor, um die kritische Theorie fortschreiben zu können. Wissenschaftshistoriker im Gefolge von Jürgen Habermas haben die kritische Theorie lange Zeit verzerrt als interdisziplinäres Forschungsprogramm wahrgenommen. Das schien angesichts der Krise des deutschen Universitätswesens in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts ein attraktives Programm. Doch der Preis dieser verzerrten Wahrnehmung war hoch. Die kritische Theorie wurde ihrer Substanz, nämlich der gesellschaftsgeschichtlichen Erfahrung, beraubt. Das zentrale Werk, das die kritische Theorie zu einer von allen Formen des Marxismus unterscheidbare kritische Gesellschaftstheorie machte, die Dialektik, wurde am einflussreichsten von Jürgen Habermas und seinen Schülern historisiert, als Ausfluss einer kulturpessimistischen Stimmung Mitte der 40er Jahre in seiner Bedeutung marginalisiert. Dem Fortschritt kommunikativer Handlungsfähigkeit stand ein solches Werk nur im Wege. Mitte der 80er Jahre begann Jürgen Habermas mit seiner eigenen Invention of Tradition, die kritische Theorie zu einem Geschäft von akademischen Generationen machte. Habermas selbst blickt fixiert auf die linguistische Philosophie, der gegenüber die kritische Theorie Adornos als eine altmodische Bewusstseinsphilosophie erschien. Habermas akademischer Hauptkonkurrent wurde der Verwaltungswissenschaftler Luhmann mit seiner kritiklosen Systemtheorie, dem Habermas auf diesem Wege zu Weltruhm verhalf. Im Bewusstsein der Öffentlichkeit hatte der Kommunikationstheoretiker Habermas mit seiner Rückkehr auf einen Frankfurter Lehrstuhl Mitte der 80er Jahre den 1969 verstorbenen Adorno beerbt und man sprach lieber von Frankfurter Schule als von kritischer Theorie. Frankfurter Schule ist eben ein unspezifischer Medienname, der in den 20er Jahren ironischerweise für Horkheimers akademischen Frankfurter Rivalen Karl Mannheim und seine Schüler verwendet wurde. In den 60er Jahren, während des Positivismusstreits in der deutschen Soziologie, grenzte man mit ihm die Frankfurter gegen die Kölner Schule der Soziologie an. Mit Martin Jays Pioniermonographie Dialectical Imagination wurde Frankfurter Schule zum Synonym für das Frankfurter Institut für Sozialforschung, das nach Adornos Tod 1969 schon zu einem konkurrierenden Forschungsinstitut unter anderem im ganz normalen akademischen Betrieb geworden war. Entschuldigung. Kritische Theorie aber hatte seit Horkheimers programmatischer Schrift im Jahre 1937 traditionelle und kritische Theorie einen spezifischen Sinn. Sie richtete sich gegen die damals vorherrschenden Formen der traditionellen Theorie, die akademische Philosophie und alle Formen des parteimäßig organisierten Marxismus. In der Erfahrung des amerikanischen Exils wurde dieser Ansatz erweitert zu einer Kritik des Scientivismus, der professionalisierten akademischen Wissenschaft. Eclipse of Reason nannte Horkheimer die Arbeit, mit der er sich 1947 an die amerikanische Öffentlichkeit wandte. Die zentralen Lehrstücke der kritischen Theorie blieben lange Zeit verborgen. Die Zeitschrift für Sozialforschung war bis in die 70er Jahre nur schwer zugänglich. Die Dialektik der Aufklärung lag seit 1947 unverkauft in den Kellern des Amsterdamer Querido Verlages und die Authoritarian Personality musste man schon in Spezialbibliotheken ausleihen, obwohl sie im akademischen Amerika ein spektakulärer Erfolg wurde. Amazon gab es damals noch nicht. Das waren Studenten von Horkheimer und Adorno, die zu Beginn der 60er Jahre die alten Schriften aus der Exilzeit ausgruben und als Raubdrucke zirkulieren ließen. Adorno hatte sich das gewünscht. Horkheimer verspürte bis in seine letzten Lebenstage ein Unbehagen. Er wollte nicht den Eindruck einer falschen Kontinuität erwecken. Denn das, was zwischen 1939 und 1945 geschah, hatte den Sinngehalt der kritischen Theorie verändert. Die sowjetischen Verhältnisse waren schon vorher, spätestens seit dem Moskauer Prozess 1936, Gegenstand der Kritik gewesen. Aber die kritischen Theoretiker waren nahezu die ersten, denen die weltgeschichtliche Bedeutung dessen nicht verborgen blieb, was kulturindustriell inzwischen Holocaust oder Shoah genannt wird. Führte die Erfahrung einer gescheiterten Revolution zur Ausformulierung eines Konzepts von kritischer Theorie, so nahm die kritische Theorie konkrete Gestalt erst mit dem Bewusstsein der Unmöglichkeit einer Revolution an. Erst in diesem Bewusstsein ließen sich Minima Moralia formulieren, deren Aktualität schon bei unmittelbarer Lektüre 60 Jahre nach ihrer ersten Formulierung ins Auge springt. Im Gepäck trägt die kritische Theorie seit Beginn der 40er Jahre das Vermächtnis Walter Benjamins, in Kurzform seine geschichtsphilosophischen Thesen, die er über die Grenze des von den Nazis beherrschten Mitteleuropas nach Spanien schleppte. Doch die Grenzer ließen ihn nicht passieren, aber sein Wissen gelangte nach New York. Der Abschnitt Vermächtnis steht am Ende des 1945 geschriebenen zweiten Teils der Minima Moralia. Der vom New Yorker Institut in 200 Exemplaren hektografiert, ist ja furchtbar. In 200 Exemplaren hektografierte Sammelband Walter Benjamin zum Gedächtnis 1942 hatte bündig daran erinnert, was Walter Benjamin für die Genese der kritischen Theorie bedeutet. Aber die Zahl derer, die nach einem sehr klugen Wort Brechts bereit sind, so etwas wenigstens misszuverstehen, war schon damals sehr klein. Die Sprache der kritischen Theorie ist nicht Deutsch oder Englisch, sondern dialektisch. Die Zahl derer, die sie beherrschen, ist nicht unbedingt größer geworden. Aber im Ernst kann es keine kritische Theorie ohne Dialektik geben. Ich zitiere Adorno: Dialektisches Denken ist der Versuch, den Zwangscharakter der Logik mit deren eigenen Mitteln zu durchbrechen. Aber indem es dieser Mittel sich bedienen muss, steht es in jedem Augenblick in Gefahr, dem Zwangscharakter selber zu verfallen. Die List der Vernunft möchte noch gegen die Dialektik sich durchsetzen. Zitat Ende. Das 20. Jahrhundert, das wir mit Eric Hobsbawm Short Century nennen, war das Jahrhundert der kritischen Theorie. Zeitlich gerahmt wird es von der russischen Oktoberrevolution und dem Untergang der realsozialistischen Welt 1989-90. Die Oktoberrevolution hatte explosionsartig Nationalstaatsbildung weit über Europa hinaus stimuliert, weit mehr noch als die napoleonischen Kriege zu Beginn des Long Century, 1789 bis 1815. Nationale Befreiungsbewegungen kennzeichnen den säkularen Prozess der Dekolonisierung, der mit dem Untergang des südafrikanischen Apartheid-Regimes 1992 endete. Im Innern des Short Century vollzogen sich die zivilisatorischen Katastrophen, Auschwitz und Archipel Gulag. Ich halte bewusst an diesen Namen fest, weil die Geschichte, die sie bezeichnen, sich dem Begriffe verweigern und gleichzeitig selber ein Moment der Begriffszerstörung sind, denen Adorno im Gefolge von Benjamin nachgegangen ist. Eine List der Vernunft ist heute nicht mehr denkbar. Und auch die scharfen Formulierungen vom Ende der Geschichte und vom Triumphzug des Kapitalismus, die um 1990 im Schwange waren, blieben leere Abstraktionen in der törichten Formulierung von den USA als der einzig verbliebenen Supermacht konkrete Gestalt anzunehmen schien. An die Supermachtfiktion glaubt heute nicht einmal mehr der großsprecherische US-Präsident Trump. Wenn er verspricht, America great again machen zu wollen, die durch die NSA durchgeführte globale Überwachungspraxis, die Horkheimers Begriff der verwalteten Welt konkret ausfüllt, scheint eher ein Zeichen der Schwäche einer überforderten Supermacht zu sein, deren demokratische Substanz von ihren eigenen Exekutivorganen angefressen wird. Dazu gehört die maßlose Verfolgung der Whistleblower, Assange, Manning, Snowden, im Falle Mannings und der eklatante Verletzung der Menschenrechte. Der Übergang vom Short Century in die Gegenwart wird intellektuell eher durch ein Phänomen markiert, für das Hegel ein treffendes Wort hatte, Begriffslosigkeit. Nur deswegen konnte so ein schillerndes Wort wie Globalisierung zum Catchword der Gegenwart werden. Das Medium der Dialektik ist der Begriff und sein anderes. Es wäre ein törichtes Verfahren, einer begriffslosen Wirklichkeit von außen Begriffe aufzwingen zu wollen. Aber genau dieses Verfahren ist ein Signum des gegenwärtigen kulturindustriellen Betriebes, in dem sich die Wissenschaften integrierten. Neue Wörter wie Wissensgesellschaft oder Risikogesellschaft sind eher Labels, denn Begriffe. Alte Wörter wie Nation und Ideologie werden wie leere Container benutzt. Aber ihre begriffliche Dimension wird verkannt. Die Anstrengung des Begriffs ist die Aufgabe, die Hegel jeglicher kritischen Theorie hinterlassen hat. Sie ist der Motor des dialektischen Denkens. Auf diese Weise, auch verknüpft mit den letzten Resten von Metaphysik, von der die akademische Philosophie der Gegenwart glaubt, sie hinter sich gelassen zu haben. Adornos vor über 50 Jahren alten Meditationen zur Metaphysik sind erkennbar aktueller denn 1966, als sie formuliert und kaum verstanden worden. Ich zitiere: Der Völkermord ist die absolute Integration, die überall sich vorbereitet, wo Menschen gleich gemacht werden, bis man sie, Abweichung vom Begriff ihrer vollkommenen Nichtigkeit, buchstäblich austritt. Auschwitz bestätigt das Philosophem von der reinen Identität als dem Tod. Wirklich, Schlag auf Schlag fallen die Schlagwörter von heute. Integration, Identität, Begriff. Wie konnte jemand damals behaupten, dieser Reflex einer vergangenheitsfixierten, düsteren Stimmung gewesen? Der Völkermord fand Ende der 60er Jahre vor den Augen der Weltöffentlichkeit statt, Indochina. Der Völkermord hat nicht aufgehört. Das perennierende Leid Afghanistans und das tägliche Morden in Syrien, dem die Welt seit 2011 tatenlos zuschaut, steht pass pro toto für die endlosen gesellschaftlichen Konflikte der Dekolonisierung, die ihre Auswirkungen auf die Migrationsbewegung in der ganzen Welt haben. Wie gedanken- und begriffslos muss eine Öffentlichkeit sein, die Integration als höchstes Ziel der Innenpolitik verkündet, wie das besonders in der Bundesrepublik seit 20 Jahren selbstverständlich ist. Jedem, der sich nicht integriert, wird mit Strafe bis zur Ausweisung gedroht. Der Terror eines unifizierenden nationalen oder noch schrecklicher religiösen Identitätsideals schwebt über jeder öffentlichen Diskussion. Seit über 30 Jahren kämpft man vergeblich gegen den öffentlichen Gebrauch der Identitätskategorie als einer intellektuellen Keule an, mit der von Südspanien bis Gujarat, von Südafrika bis Xinjiang Menschen erschlagen werden. Worte sind auch Taten, hat der Idealist Hegel gesagt. Er hatte recht damit. Und eine kritische Theorie muss sich in dieser Tradition verstehen, die Worte ernst zu nehmen, Begriffe nicht als bloße Worte abzutun, falsche Begriffe, das ist die Erfahrung des Übergangs vom Short Century in die Gegenwart, können lebensgefährlich sein. Die Erfahrung nötigt uns Zeitgenossen, die Begriffe zu verändern. Nach dem Short Century, nach Auschwitz und Archipel Gulag, lässt sich die Vorstellung von einem vernünftigen Universum nicht mehr aufrechterhalten. Unser Denken ist schlimmer erschüttert worden als das der aufklärerischen Geister durch das Erdbeben von Lissabon 1755. Die kritische Theorie steht trotz aller gesellschaftsgeschichtlichen Brüche in dieser Tradition. Die außerbegriffliche Erfahrung ist konstitutiv für das Denken. Es gibt kein Zurück zur Schulphilosophie. Zur Philosophie nötigt etwas anderes. Ich zitiere Adorno: Die Schuld des Lebens, das als pures Faktum bereits anderem Leben den Atem raubt, einer Statistik gemäß, die eine überwältigende Zahl Ermordeter durch eine minimale Zahl Geretteter, wie wenn das von der Wahrscheinlichkeitsberechnung vorgesehen wäre, ist mit dem Leben nicht mehr zu versöhnen. Jede Schuld reproduziert sich unablässig, weil sie in dem Bewusstsein in keinem Augenblick ganz gegenwärtig sein kann. Das, nichts anderes, zwingt zur Philosophie. Diese Schuld und mit ihr die Angst ist wahrhaft universal geworden. Der Schrecken universaler Vernichtung, der die zweite Hälfte des Short Century beherrscht hat, ist nach dem Ende des Kalten Krieges zwar vergessen, aber nicht kleiner geworden. Destruktionskraft wie noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit ist angehäuft worden. Ein ganz anderes Potenzial für ein Ende der Geschichte, als es Hegel oder 200 Jahre später Francis Fukuyama erwartet hat. In einer großen Rede hatte Franklin Delano Roosevelt Freedom from Fear nach dem Sieg des Nationalsozialismus und dem japanischen Militarismus versprochen. Die zweite Hälfte des Short Century hat dieses zweitgrößte Versprechen einer säkularisierten Menschheit nicht gehalten. Aber ebenso wie das erste Versprechen, die Hoffnung auf eine klassenlose Gesellschaft, die schon im Long Century ausgesprochen worden war, sind Klassenlosigkeit und Freiheit von Furcht keine blassen Ideale, sondern gesellschaftlich produzierte Begriffe, die in den Menschen fortleben, die in der Lage sind, Erfahrungen zu machen. An sie knüpft die kritische Theorie der Gegenwart an. An der Kategorie der Überlebensschuld ist der Begriff der globalen Gleichzeitigkeit gebildet worden, mit der die gegenwärtige Epoche vom Long und vom Short Century abgegrenzt werden kann. Das Modell dieser erkenntnisvollen kritischer Theorie ist das Verhältnis der kritischen Theoretiker weit vom Schuss in Kalifornien 1944, während in Europa und Asien ein Menschenleben nichts mehr wert gewesen ist. Aber damals noch fand dieses Wahrnehmen in einem Verhältnis der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen statt. Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen statt. Diesen überzeugenden Gedanken hatte der große Dialektiker Ernst Bloch in den 20er Jahren zur Erkenntnis der Weimarer Republik entwickelt, um aus ihr den Aufstieg des Nationalsozialismus und den drohenden Untergang der Arbeiterbewegung begreifen zu können. Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen könnte das ganze Short Century signieren. Das Nebeneinander von Auschwitz und Gulags, von Schrecken der Dekolonisierung und den Missgeschicken des nationalen Bewusstseins, die Franz Fanon messerscharf analysiert hat, nötigt zur Abkehr von einer Geschichtsphilosophie, die das Long Century nahegelegt hat. Die von inneren Widersprüchen zerrissene bürgerliche Gesellschaft würde die Menschheit vor die Alternative von Sozialismus oder Untergang in der Barbarei stellen. Das lange 19. Jahrhundert hatte erst die Ungleichzeitigkeit hervorgebracht, die dem vorausgegangenen Zeitalter der Aufklärung unbekannt war. Voltaire hatte sich noch auf Augenhöhe mit China gefühlt und in Konfuzius einen verwandteren Geist gesehen als in Kardinal Richelieu. Das emanzipatorische Ideal der aufgeklärten Geister war der Kosmopolitismus. Aber es war ein abstrakter Kosmopolitismus, der sich von der konkreten Gestalt der modernen, der bürgerlichen Gesellschaft keinen Begriff machte. Die bürgerliche Gesellschaft im Gefolge der Französischen Revolution bedurfte der gleichzeitigen Dynamik der von England ausgehenden industriellen Revolution, die in einem säkularen Prozess eine globale Ungleichzeitigkeit hervorrief. Am Ende des langen 19. Jahrhunderts hatten sich Zeit und Raum verändert und der Sprengstoff nationaler Befreiungsvorstellungen hatte nicht nur das alte spanische Kolonialreich aufgelöst, sondern drohte alle Reiche aus den Angeln zu heben. Die Sonne der Vernunft, die mit Napoleon, dem Fortschritt und noch den Eisenbahnen harmonierte, ging im Great War, den wir Kontinentaleuropäer den Ersten Weltkrieg nennen, unter. Den Zeitkern der Wahrheit zu erkennen, damit setzt die kritische Theorie im Short Century ein. Walter Benjamin ist der Erste gewesen, dieser intellektuellen Leistung hat Adorno Tribut gezollt. Das hat ihn in übelsten Verdächtigungen ausgesetzt. In Wirklichkeit geht es aber um das Wesen der kritischen Theorie, die nicht mehr sein will, als ihre Zeit in Gedanken gefasst. Hegel. Nicht nur die hegelische Philosophie oder die marxische Theorie, sondern auch die kritische Theorie besitzt einen Zeitkern, den es herauszuarbeiten gilt, wenn man sie erneuern will. Sie lässt sich tatsächlich nicht aus dem grauen Grau des theoretischen Gedankens, sondern nur aus der außertheoretischen Erfahrung erneuern. Die Frage, die sich kein akademischer Philosoph stellen würde, begleitet für den, der kritische Theorie erneuern will, jeden Gedanken, vergleichbar mit der ursprünglichen Einheit der synthetischen Apperzeption bei Kant. Ist der kategorische Imperativ Adornos, Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe, überholt? Schuld des Lebens, von der Adorno sprach, stellt das System der Bedürfnisse in Frage, als dass Hegel die bürgerliche Gesellschaft charakterisierte. In der Tat ist die Gegenwart gekennzeichnet durch ein weltweites System der Bedürfnisse, aber es ist eine kapitalistische Gesellschaft ohne Bürgertum. Die kritische Theorie war aus der Kritik an der bürgerlichen Klassenherrschaft im Long Century entstanden, die im Short Century sich aber in nationale Klassenherrschaften ohne bürgerliche Substanz transformierte. Die Aufhebung der Klassengesellschaft auf dem Boden der Klassengesellschaft selbst, wie es Hans-Jürgen Krahl zu formulieren pflegt. Die neue Weltordnung nach 1989 hat aus den sich ungleichzeitig entwickelnden Nationen eine gleichzeitig wirksame neue internationale Arbeitsteilung hergestellt, die über ein Siebtel der Weltbevölkerung zu täglichem Hunger verdammt. Die Schuld an diesem globalen Todesurteil trifft uns alle, bei jedem Stück Brot, das wir essen, bei jedem Schluck Wasser, den wir trinken. Die Weltgesellschaft ist in der Tat so integriert, dass der Wohlstand der einen von der Not der anderen nicht zu trennen ist. Der chinesische Schriftsteller Liao Yiwu hat den Hunger als einen seiner Lehrmeister bezeichnet. In China, das im Short Century einen riesigen Wohlfahrtssprung trotz Abermillionen von Toten in Kriegen, Bürgerkriegen und politischen Massenkampagnen gemacht hat, begrüßen sich die Menschen noch heute mit der Frage, haben sie heute schon gegessen, während wir uns einen schönen Tag wünschen. Eine kritische Theorie, die diesen Namen verdient, muss an diese brutale, außertheoretische Seite des Begriffs Gesellschaft erinnern, die im täglichen Existenzkampf in Vergessenheit gerät. Der Hunger verweist auf die Überflüssigkeit von Menschen für den Gesellschaftszusammenhang. Aus den totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts kennen wir die Rede von unnützen Elementen und die Praxis ihrer Liquidierung aus dem öffentlichen Diskurs. Ist noch längst nicht der Zusammenhang von Nützlichkeit und Daseinsberechtigung verschwunden. Er bestimmt die in ihren Folgen verheerende Ein-Kind-Politik in China wie die xenophoben Migrationsdebatten weltweit. Globale Gleichzeitigkeit als eine Kategorie der kritischen Theorie zwingt dazu, das Ideal ethnischer Homogenität als Ideologie einer Gesellschaft ohne bürgerliche Substanz zu kritisieren. Versatzstücke viel älterer, verschlissener Ideologien wie eben Herkunftskategorien werden herbeigezerrt, um diesen verblendeten Versprechen einen durch Tradition legitimierten Anstrich zu geben. In Deutschland ist derzeit die Rede von Werten der christlich-jüdischen Tradition die Rede, als ob 1000 Jahre Antisemitismus im christlichen Europa nicht genug wären. Verräterisch der Sprachgebrauch von Werten, also einer zentralen ökonomischen Kategorie, ist genau dann die Rede, wenn der nicht durch Ökonomie garantierte Kitt der Gesellschaft benannt werden soll. Die wie in der Ökonomie durch eine säkulare Inflation gefährdeten Werte sollen in einem Versicherungsfonds namens Kultur, wenn schon nicht mehr deutsch, dann zumindest christlich abendländisch gerettet werden. Dieser ethnisch-kulturell gefärbte xenophobe Chauvinismus beschwört eine homogene Kultur, die es nie gegeben hat. Die angepriesenen Werte sind leer und unverbindlich. Keine schulische Bildung kann sie je einholen. Die Sprachkurse für Migranten könnte man auch für einen Großteil der ethnischen Deutschen, die man inzwischen ironisch Biodeutsche nennt, anbieten. Das Erlernen der vorherrschenden Hochsprache ist nicht zwingend, um Mitglied einer demokratischen Gesellschaft zu sein, aber es macht das Leben leichter und verschafft einem bessere Möglichkeiten, sein Leben zu genießen. Die öffentlichen populistischen Hasspredigen sondern die universalisierte Angst der Menschen, wann durch ein System entfesselter Produktivität überflüssig geworden zu sein. Die reale Umverteilung in den entwickelten Klassengesellschaften während der letzten 20 Jahre springt ins Auge. Der Wertverlust der körperlichen Arbeit in den fortgeschrittenen Industrieländern ist signifikant, während sich in anderen Teilen der Welt ein anwachsendes Selbstbewusstsein der körperlich arbeitenden Bevölkerung abzeichnet. Nichts fürchtet die chinesische Parteiführung mehr als dieses Bewusstsein. Eine kritische Theorie der Gegenwart muss im Auge behalten, dass 1989 die Bewegung auf dem Tiananmen und ihre blutige Niederschlagung das neue Zeitalter einleiten. Die Ahnung von der Überflüssigkeit des Menschen dringt in das Alltagsbewusstsein der Menschen ein. Das Bild hat sich der Welt eingeprägt. Ein einzelner Mann, zwei Taschen in der Hand, als ob er vom Einkauf käme oder auf dem Weg ins Büro wäre, stoppt eine Panzerkolonne. Zeit und Ort sind der Tiananmen in Beijing, den 5. Juni 1989. Noch heute, 20 Jahre danach, hat man dieses Bild auf dem Schirm, wenn man unter dem Stichwort Unruhen auf dem Platz des himmlischen Friedens sucht. Auf YouTube kann man dieses Bild in Bewegung setzen. Der Körper wird zum couragierten Menschen, der unbewaffnet einen Panzer besteigt und mit der Besatzung spricht. Im Internet hat dieser Mann den Namen Tankman bekommen. Dieser einsame Mann erinnert uns daran, dass die Kritik der Gewalt fortgeführt werden muss. Sinnfällig markieren die Golfkriege, in deren Zentrum der Irak stand, das Ende der Dritten Welt. Die Idee der Stellvertreterkriege nahm nur verzerrt die Auseinandersetzungen in der Welt als Funktion des Kalten Krieges wahr, der die zweite Hälfte des Short Century beherrschte. Wer gedacht hatte, dass mit dem Sturz des Kommunismus die Gewalt verschwindet, sah sich spätestens am 11.09.2001 mit der blutigen Wahrheit des Terrorismus konfrontiert. Wer in Europa meist mit antiamerikanischen Vorzeichen glaubt, dieser Terror sei eine traurige Angelegenheit der USA und Folge ihrer weltpolitischen Rolle als angeblich einzig verbliebener Supermacht, konnte erst recht nicht verstehen, was der verheerende Anschlag am 11. März 2004 in Atocha nahe Madrid bedeutet hat. Eine eurozentrische Sicht konnte diese Gegenwart nicht mehr bewältigen. Tour, Fabula, Narrator, überall. Ein kritischer Theoretiker muss sich fragen, wie werden die gesellschaftlichen Erfahrungen rastloser Veränderung seit dem Short Century verarbeitet? Wie kommt es zu dem gleichzeitigen Déjà-vu-Gefühl, alles sei schon einmal da gewesen? Die unkritischen Theoretiker versuchen, mit dem Strom zu schwimmen und bieten immer neue Theoreme und ein sich ständig erneuerndes Vokabular an. Andere versuchen, der gesellschaftlichen Dynamik, die in vielen scheinhaft ist, weil sie bloß vom Konsum menschlicher Arbeit zehrt, Glaubensformen entgegenzusetzen, in der säkularisierten Vorstellungswelt des akademischen Marxismus dominiert eine Ontologisierung des Kapitalismus, bei der das Short Century ein bloßes Zwischenspiel wird, um die Welt des Imperialismus von 1914 mit dem aktuellen Weltmachtzusammenhang zu verwechseln. An dieser Stelle hat ein neuer Anti-Amerikanismus seinen ideologischen Platz, der weit über die engen Kreise des akademischen Marxismus hinausgeht. Globale Gleichzeitigkeit erfasst dieses Nebeneinander von Krieg und Frieden im öffentlichen Bewusstsein, das Adorno beim Ansehen der Wochenschauen während des Zweiten Weltkrieges überkam. Ich zitiere: Die vollständige Verdeckung des Krieges durch Information, Propaganda, Kommentar, die Filmoperateure in den ersten Tanks und der Heldentod von Kriegsberichterstattern, die Maische aus manipuliert aufgeklärter öffentlicher Meinung und bewusstlosem Handeln, all das ist ein anderer Ausdruck für die verdorrte Erfahrung, das Vakuum zwischen den Menschen und ihrem Verhängnis, in dem das Verhängnis recht eigentlich besteht. Dieses Vakuum kann keine Ideologie mehr kitten. Der an diese Beobachtung Adornos im antifaschistisch mobilisierten Amerika anschließende Kalte Krieg hat zu einem gesellschaftsgeschichtlichen Verschleiß des Ideologiebegriffs geführt. Innersowjetische Kritiker sind bald nach 1945 auf den fiktionalen Charakter der Sowjetideologie gekommen. Aber das gilt auch für den Westen. An die Renaissance des Liberalismus als Neoliberalismus haben eigentlich nur westliche Ex-Linke, Neocons und die Chicago Boys geglaubt. Die Selbstbeschreibung der meisten westlichen Politiker in der Übergangsperiode nach 1990 hieß pragmatisch, der aber mit dem philosophischen Pragmatismus die an den Universitäten wiederentdeckt wurde, fast nur den Namen gemeint hat. Aber dieser nominalistische Schwindel gehört inzwischen auch zum Geschäft. Es gibt kein notwendig falsches Bewusstsein mehr. Deshalb ist Ideologiekritik, die konstitutiver Bestandteil der kritischen Theorie war, obsolet geworden. Im öffentlichen Sprachgebrauch hat sich der Ideologiebegriff schon während des Kalten Krieges bis zur Unkenntlichkeit verzerrt. Auf die Dauer kann niemand dem objektiven Zwang dieses Verschleißes widerstehen. Inzwischen ist Ideologie wie Identität in die Alltagssprache übergegangen. Dagegen ist nichts zu machen. Als gesellschaftsanalytische Begriffe taugen sie nicht mehr. Identität hat dazu nie getaugt. Aber bei Marx und Freud kommt Identität so gut wie nie vor. Mit Erich Homburger Erikson ist der Begriff in die Adoleszenzpsychologie aus der Philosophie transferiert worden, in der sie einst die zentrale Kategorie der Versöhnung, also der Affirmation, war. Aber das wussten die akademischen Identitätspolitiker gar nicht, als sie nach 1968 Identität zur Programmatik einer kulturalistisch sich präsentierenden Interessenpolitik machten. Aus diesen ideologischen Verschleißerscheinungen ist auch die Vorstellung von Multikulti entstanden, die einen gesellschaftlichen Vorgang benennt, aber keinen Begriff dafür entwickelt. Die Identitätspolitik hat auch schnell die Kreise akademischer Aktivisten verlassen. Ihres kulturalistischen Vokabulars bedienen sich nicht nur neue Rechte und Populisten. Nationale Identität ist zu einem unverzichtbaren Begriff, Bestandteil des öffentlichen Diskurses geworden, mit weltweiten Folgen. In ihrem Namen lässt sich jede konformistische Rebellion rechtfertigen, jede Vertreibung, jeder Ausschluss, jeder Herrschaftsanspruch. Identität ist zu einer realen Fiktion geworden. Da die Menschen an sie glauben wollen, ist sie auch wirklich. Das Vakuum zwischen den Menschen und ihrem Verhängnis, von dem Adorno sprach, müssen die Individuen selbst füllen, um lebensfähig zu sein. Sie kreieren etwas, was sich in Abgrenzung zum Ideologiebegriff von Marx bis Adorno Alltagsreligion genannt habe. Nicht die Alltagsreligion ist neu, sondern das Interesse an ihr. Die Alltagsreligion präzisiert Adornos Idee vom glaubenlosen Glauben oder den Gedanken Franz Böhms von der nicht öffentlichen Meinung, der dann im historischen Gruppenexperiment 1951 empirischer Untersuchungsgegenstand wurde. Die Alltagsreligion ist eine synkretistische Leistung des Individuums nach der missglückten Säkularisierung. Alltagsreligion verbindet die Menschen weltweit. Sie kann von allen geteilt werden, die im internationalen System der Bedürfnisse ihren Platz suchen. Das hat sie von den Weltreligionen geerbt. Alltagsreligion ist global adaptionsfähig, aber lokal spezifisch, da sie mit dem abgesunkenen Kulturgut der Hochkultur arbeitet. Der traditionelle Glaube gewährt ebenso wenig Sicherheit wie die alten Ideologien aus der Hochzeit der bürgerlichen Gesellschaft, Liberalismus, Sozialismus und Nationalismus. Schon im Short Century hatte die Ideologie eine Dynamik erfasst, der vor allem Horkheim und Adorno auf der Spur war. Das von Marx noch kritisierte notwendig falsche Bewusstsein büßte zunehmend an Notwendigkeit. Nationalsozialismus und Marxismus-Leninismus als Staatsideologien wurden eher zu praktisch handhabbaren Münzen zur Ermittlung von Loyalität, als dass ihr Inhalt wirklich geglaubt wurde. Dennoch gab es Unterschiede. Der Kommunismus als Enkelkind der Aufklärung erlaubte noch ein immanentes Anknüpfen, ein Messen der Realität an den Idealen der Klassenlosigkeit. Die sogenannten Kinder des 20. Parteitags von Gorbatschow bis Yatsekuron haben den Parteikommunismus bewusst und unbewusst zu Fall gebracht, als sie an die Differenz von Ideal und Wirklichkeit anknüpfen. In diesem Umwälzungsprozess wurden ideologische Ressourcen aus vorkommunistischer Zeit wiederbelebt. Religion, Nation, aber ohne eben die bürgerliche Substanz, die Religion im Long Century zur Privatsache hatte werden lassen und die Nation schon mit all dem Ballast des zu Spätkommens beladen hatte. Die parteikommunistische Herrschaft war in Osteuropa nicht das Ergebnis einer sozialen Revolution, sondern einer internationalen Machtkonstellation. Nur in der Sowjetunion und in Jugoslawien war es anders gewesen. Beim Zerfall des osteuropäischen Imperiums spielte der Ethnonationalismus eine zentrale Rolle, der von seinen Vorgängern, dem Sowjetpatriotismus und dem Jugoslawismus, genährt worden war. Aus dem Nachdenken über das zu spät gekommene Deutschland, das konstitutiver, aber nicht teutonozentrischer Bestandteil der kritischen Theorie von Franz Neumanns Bierhamus bis Herbert Marcuses Feindanalysen war, lassen sich Ansätze schöpfen, dieses von Helmut Plessner so prägnant bekannt benannte zu spät kommen Deutschlands nicht als einen deutschen Sonderweg zu reflektieren. Nicht als einen deutschen Sonderweg zu reflektieren, sondern als einen Mainstream bei der Durchsetzung des bürgerlichen Nationenprinzips ohne bürgerlich-demokratischen emanzipatorischen Inhalt. Also zu spät kommen bedeutet Durchsetzung des Nationenprinzips ohne emanzipatorischen Inhalt. Benedict Andersons Beobachtung am Beginn seines bahnbrechenden Buches Imagined Communities, wie der Rhetoriker Sukarno kurz nach der indonesischen Unabhängigkeit vor erschütterten europäischen Diplomaten Hitler preist, wirft ein Licht auf die irrationalen Beimischungen des Nationalismus im Short Century. Zu ihm gehörten Antisemitismus, Chauvinismus, Ethnopurismus, Rassismus und Xenophobie. Übrig bleibt von den emanzipatorischen Idealen Freiheit, nach außen verstandene nationale Souveränität, nach innen Willkürherrschaft von Populismus getragener Eliten. Die postkommunistischen Abenteuer von Putin bis zu den Kaczynski-Brüdern begegnen sich mit den nationalen Missgeschicken Idi Amins, Wari Bunyans bis zu Saddams, Husseins selbstmörderischen Abenteuern. Die lateinamerikanischen Populismen von Perón bis Chavez stimmen nicht nur optimistischer. Sie verkörpern schiefe Formen eines emanzipatorischen Prozesses, der in einer Sackgasse mündet, in der Kuba offensichtlich steckt. Das einzige Land Lateinamerikas, in dem es eine soziale Revolution wirklich gab. Die institutionalisierte Revolution Mexikos ließ sich unter diesen Auspizien wie eine Kurzgeschichte nationale Emanzipation im Short Century. Größe und Elend sind nur einen Schritt voneinander entfernt. Eine kritische Theorie sollte sich nicht über den Rest der Welt erhaben dünken. Sie muss unterscheiden lernen zwischen der Nation als einer in Zeit und Raum notwendigen Form der Gesellschaft und den nationalistischen Beimischungen des Alltagsbewusstseins. Der Begriff der Nation ist zu unterscheiden von den Bewusstseinsformen der Alltagsreligion. Erfahrungszerstörung und Geschichtslosigkeit sind nicht trotz, sondern auch wegen der Kultur- und Erinnerungsindustrie signifikante Merkmale der Gegenwart. Ich sage auch, die Kulturindustrie erzeugt nicht die Bewusstlosigkeit der Beteiligten, sondern formiert sie. Der emanzipatorische Anspruch der europäischen Aufklärung, das Leben bewusst zu gestalten, ist in die gesellschaftliche Erwartung übergegangen, über alles informiert zu sein. Die Verkürzung des Bescheidwissens gegenüber dem Wissen ist in vielen Aphorismen Horkheimers und Adornos ausgesprochen worden. Wenig beachtet blieb aber die allgemein übliche falsche Annahme einer trivialisierten Aufklärung, jede Praxis auf eine Theorie zurückzuführen. Das Resultat dieser verballhornten Aufklärung kann man eben Alltagsreligion nennen. Eine äußerst flexible Bewusstseinsform von modernen Menschen, die gegen Aufklärung resistent geworden sind. Die massenmedial strukturierte Öffentlichkeit bietet diese Erklärungsschemata von gesellschaftlichen Prozessen durch Rückführung auf ein geistiges an. Es bedarf einer starken psychischen Energie und intellektuellen Anstrengung, diese Muster gesellschaftlicher Rationalisierung als Artefakte einer Alltagsreligion zu durchschauen und zu kritisieren. Das Bedürfnis der Konsumenten von kulturindustriellen Produkten ist zunächst einmal ein anderes. Man möchte auf ökonomische und unterhaltsame Weise informiert werden, um zumindest mitreden zu können. Reflexion und Erinnerung können diese Artefakte, die kommuniziert werden, auflösen. Aus den Fragmenten dieser Artefakte lassen sich ex-negative Vorstellungen vom Ganzen entwickeln, von dem die Alltagsreligion nur einen Schein liefert. Auf diese Weise kehrt nicht die verschwundene sinnvolle Totalität einer vernünftigen Geschichtsphilosophie zurück, doch das universale Bedürfnis, nicht der Dumme zu sein, kann von der Theorie aufgegriffen werden, wenn sie die Artefakte der Alltagsreligion kritisiert. Erinnerung und Reflexion als intellektuelle Anstrengungen geben den Individuen etwas unter dem gesellschaftlichen Konformitätsdruck verlorenen Souveränität zurück. Der Begriff der Alltagsreligion kommt nicht ohne den der Säkularisierung aus. Säkularisierung bedeutet in Max Webers Worten Entzauberung der Welt durch Rationalisierung. Aber die Theorie muss heute betonen, dass unter Rationalisierung kein rein geistiges Konzept zu verstehen ist. Säkularisierung meint ebenso wie der Begriff der Aufklärung in der Dialektik der Aufklärung einen materialen historischen Prozess, der Bewusstseinsveränderung aller Beteiligten einschließt. Eine Rückkehr zur Religion der Väter, man müsste in Europa und Amerika schon fast sagen, zur Religion der Großväter, produziert eine andere Religion als die, von der gesellschaftsgeschichtlich der Säkularisierungsprozess seinen Ausgang nahm. Das, was heute unter dem Stichwort religiöser Fundamentalismus etikettiert wird, formiert und rationalisiert die ambivalenten Gefühle der meisten Menschen gegenüber modernen Gesellschaftsformen. Fundamentalismen organisieren die Alltagsreligion, indem sie auf eine durch die Säkularisierung fremdgewordene Religion als Autorität zurückgreifen. Fundamentalismen als Antwort auf eine missglückte Säkularisierung existieren keineswegs nur in orientalischen Ländern. Der integrale Nationalismus ist schließlich vor 100 Jahren in Europa erfunden worden. Die Fundamentalismen an allen Orten sind Reaktionsformen auf die missglückte Säkularisierung. Es ist bezeichnend, dass die zentralen Stichwortgeber fundamentalistischer Ideologien ausführliche Erfahrungen in der westlichen Welt gemacht haben. Die Rekrutierungsmöglichkeiten terroristischer Aktivisten mit islamistischer Ideologie ergeben sich aus dem unaufhaltsamen Zwang der Säkularisierung in der islamischen Welt. Die missglückte Säkularisierung ist ein universales Problem, das uns das Short Century hinterlassen hat. Für den Einzelnen bedeutet das ein erfahrbares Defizit an Sinn. Ein Indiz dafür mag die kumulierte Unzufriedenheit der meisten Menschen in den ökonomisch fortgeschrittensten Ländern sein. Wohlstand und Glück scheinen nicht identisch. Das Vakuum, von dem Adorno sprach, wird von der Alltagsreligion gefüllt. Die Alltagsreligion vermittelt den Einzelnen, die angesichts des gesellschaftlichen Ganzen ihre Ohnmacht und Bedeutungslosigkeit ahnen, ein Gefühl von Souveränität und individueller Handlungsfähigkeit. Die Alltagsreligion gibt den vereinzelten Individuen das Gefühl, nicht allein zu bleiben. Insofern kann man sie auch als Verfallsform des Common Sense oder des gesunden Menschenverstandes begreifen. In ihr werden unterschiedliche Momente der gesellschaftlichen Totalität zusammengebracht, die das Leben des Einzelnen determinieren: Arbeit und Tausch, Autorität und Gewalt. Die kulturindustriell formierten Massenmedien knüpfen an diese flexible Bewusstseinsform an. Ebenso die populistischen Formen der Politik. Die Verschmelzung von Unterhaltungsindustrie, Kultur und Politik ist keine Spezialität der Vereinigten Staaten, sondern hat alle Mediendemokratien erfasst. Das berühmte Kulturindustriekapitel aus der Dialektik der Aufklärung ist nichts weiter als ein Fragment, an dessen Ende fortzusetzen steht. Die Vereinigten Staaten galten Adorno seit den 30er Jahren zu Recht als fortgeschrittenste Beobachtungsposition. Sie zeigen den Kapitalismus gleichsam in vollkommener Reinheit, ohne vorkapitalistische Restbestimmung, soweit Adorno. Ohne eine Analyse der gesellschaftlichen Entwicklung in den USA verlöre die kritische Theorie ihre Beziehung zum Zeitkern der Wahl. Die USA aber sind gesellschaftliche Ausnahme und Exempel zugleich. Das kann nur eine dialektische Theorie erfassen. Diese Analyse gibt das Bild einer Welt in Bewegung, eine Gesellschaft der raschen Veränderung. Aber dieses Bild ist nicht das Ganze. Der Antipode China gibt das Bild eines ganz anderen Kapitalismus, das erst noch gezeichnet werden muss. Aber eine kritische Theorie der Gegenwart muss auch diese chinesische Erfahrung in sich aufnehmen, wenn sie nicht eurozentrisch poniert bleiben will. Die amerikanische Erfahrung, die durch das amerikanische Exil der kritischen Theoretiker vertieft wurde, war für die kritische Theorie konstitutiv. Deswegen ist sie auch nicht an den Nationalsozialismus und Stalinismus als den ins Auge stechendsten Formen totaler Herrscher fixiert geblieben. Die Veränderung, die im fortgeschrittensten Kapitalismus mit universalem Anspruch vor sich geht, begründet ihre prognostische Kraft. Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen ist ihre Stärke gewesen. Authoritarian Personality ist an US-amerikanischem Material gewonnen. Gruppenexperiment an Westdeutschen. Die kritische Theorie ist ein Produkt des Short Century, die kaum Gefälle der Ungleichzeitigkeiten vor allem zwischen USA und Europa lebt. Eine kritische Theorie, die keine traditionelle Postfestum-Theorie wie die Hegelsche sein will, muss sich verändern, um die neue globale Gleichzeitigkeit in sich aufzunehmen. Das fortgeschrittenste kapitalistische Herrschaftssystem sind die USA. Nur sind sie nicht die omnipotente Supermacht, als die sie in antiamerikanischer Verzerrung erscheinen. Aber in beängstigender Form hängt von ihrer inneren Verfassung die Struktur der Welt ab. Wer es 1989-90 noch nicht begreifen konnte, wer den Zweiten Weltkrieg als das Ende der Zweiten und Dritten Welt nicht lesen konnte, der 11. September hat es deutlich gemacht, 2001. Das Schicksal der Welt der neuen Epoche wird wesentlich, wenn auch nicht allein, in der US-amerikanischen Gesellschaft entschieden. Alles, was in den USA geschieht, geht auch die Europäer etwas ein. An. Gleichzeitigkeit auf beiden Kontinenten erfasst der Populismus nicht nur die Politik, sondern in den Polemiken über Fake News und Political Correctness wird die aufklärerische Substanz der Öffentlichkeit angegriffen. Die Differenz von Lüge und Wahrheit wird ausgelöscht. Die Radikalisierung des öffentlichen Diskurses bedroht die Demokratie. Die Verlockung autoritärer Medienkontrolle wächst, wie sie in China, Russland und auch in der Türkei praktiziert wird. Dieses kritische Wissen lässt uns die Fundamentalismen als ein Produkt des Gleichzeitigwerdens der Welt erkennen, die nicht in den Bergen Jemens oder in der Sahara ausgebrütet worden sind, sondern mitten unter uns in Miami, Paris und Hamburg. Die missglückte Säkularisierung ist universal und die Verchristlichung der Weltbilder im öffentlichen Diskurs, die aus den Juden kleinere ältere Brüder macht, nachdem man sie ein Jahrtausend verfolgt, verjagt und ermordet hat, ist nichts anderes als kulturalisierender Backlash. Man muss ein Auge darauf werfen, wie neue Religiosität die traditionellen Religionen weltweit verändert. Auch sie sind nicht mehr etwas, woran man sich halten kann. Gegenwartsgesellschaften wie die indische und brasilianische überfordern eurozentrische Vorstellungen von ethnischer und religiöser Homogenität, die schon an der US-amerikanischen Realität sich nicht bewerten. Die ethnische Homogenität der US-amerikanischen Gesellschaft, die ethnische Heterogenität der US-amerikanischen Gesellschaft gibt ein Bild von den Gefahren der gegenwärtigen und den Möglichkeiten einer zukünftigen Gesellschaft. Multikulturalismus war ein Label. Ethno-Heterogenität ist eine Realität und ein Begriff. Der Melting Pot war nach Adornos guter Beobachtung von 1945 eine Einrichtung des losgelassenen Industriekapitalismus. Aber es war die Realität des rein kapitalistischen Einwanderungslandes, die Adorno ganz nebenbei die konkrete Utopie formulieren ließ, ich zitiere, den besseren Zustand aber denken als den, in dem man ohne Angst verschieden sein kann. Rassismus, Antisemitismus, Xenophobie machen diese Angst zum täglichen Brot, gerade in den Ländern, in denen man nicht hungern muss. Solidarität ist der Inhalt und die Substanz der kritischen Theorie, von der die Freiheit des Unterschieds lebt. Die Freiheit zu wählen, wer ich sein und mit wem ich mich assoziieren will. Die Determination durch die Herkunft nicht zu akzeptieren. In der Tat gibt es eine Verbindung zwischen dem fast vergessenen Franz Fanon und den Frankfurtern, die aus der weltgeschichtlichen Differenz zwischen der durchrationalisierten kapitalistischen Gesellschaft und den noch nicht von der Universalisierung nivellierten Ressourcen das Potenzial einer Welt von Diversity entdecken. Diversity, ein besseres Wort als dieses Englische, fällt mir nicht ein und die global agierenden Marketingagenturen haben es auch schon entdeckt. Verschiedenheit und Vielfalt, müsste man auf Deutsch sagen. Was im 18. Jahrhundert eine abstrakte Idee der Aufklärer war, ist in der Gegenwart eine konkrete Utopie kritischer Theoretiker geworden. Ein Kosmopolitismus, der nicht eine abstrakte Gleichheit postuliert, sondern eine konkrete Verschiedenheit in gegenseitiger Anerkennung lebt. Das fortgeschrittenste kapitalistische Land der Welt steckt militärisch-politisch in der Vorstellungswelt der Counterinsurgency fest, der schon zu Zeiten des Kalten Krieges mit politischer, weil analytischer Blindheit geschlagen war. Verstrickt hat man sich in den Kampf gegen den Terror in eine Praxis der Folter mit widerwärtiger internationaler Arbeitsteilung. Folter lässt das Universum menschlich-reziproker Handlungen. Folter verlässt das Universum menschlich-reziproker Handlungen. Sie ist das praktische Gegenstück zum Terror. Die fortgeführte Kritik der Gewalt lehrt, die Destruktion der menschlichen Beziehungen vergiftet die Gesellschaft, in der sie oder in deren Namen sie ausgeübt wird. Schon Fanon hatte erkannt, nicht nur der Gefolterte wird irreversibel beschädigt, sondern der Folterer auch. Die Gesellschaft besteht nicht nur aus Tätern und Opfern, aber die kritische Reflexion auf die unauslöslichen Schrecken des Third Century führt zu der Einsicht, eine Gesellschaft, die gegenüber Hunger, Terror, Folter und Gewalt indifferent ist, reproduziert die Schuld des Lebens. Das, nichts anderes, zwingt zur kritischen Theorie. Als historisches Produkt des kurzen 20. Jahrhunderts ist sie überholt, aber von ihr geht der Zwang aus, die Welt neu zu interpretieren, und der ist aktuell. Dankeschön.
Arbeit, Tausch, Autorität und Gewalt. Individuelles Handeln in Beziehung zur gesellschaftlichen Struktur. Das haben wir anhand der anderen Theorien immer versucht zu sehen, welche Art von Logik wurde da entwickelt. Vielleicht möchtest du da auch mal Stellung zu nehmen, und Sie überlegen sich bitte auch, ob Sie noch eine dringende Frage haben. Heute ist die Chance, loszuwerden. Denn das ist eine sehr erhellende Antwort erhalten.
Okay, also ich meine, ich versuche hier mit der Theorie der Altersreligion darauf zu antworten, der Verlust eigentlich der Souveränität der Subjekte. Nicht? Die bürgerliche Gesellschaft hatte ja das bürgerliche Individuum, nicht das bürgerliche Subjekt hervorgebracht, das selbstbewusst sein Handeln gestalten kann. Und das ist ja eigentlich die Kritik aller kritischen Theorien der Vergangenheit gewesen, dass damit überschätzt wird die Macht des Subjekts, unterschätzt wird die Macht der Objektwelt. Ne? Die Objektwelt, und man kann sagen, in der kritischen Theorie, und auch in der marxischen Theorie schon, aber schon auch in der hegelischen Philosophie, ist die Macht der Objektwelt die erscheint uns als zweite Natur. Nicht? Also ist genauso objektiv wie die Natur selber. Also nicht die gesellschaftliche Objektivität erscheint uns genauso, oder wir erfahren die so. Nicht? Das ist ganz klar. Nicht? Rennen Sie mal gegen eine Institution an, da werden Sie schon sehr schnell, also gehen Sie mal ins BAMF, nicht? Dann werden Sie sehr schnell erfahren, die Objektivität einer solchen Institution. Nicht? Oder das akademische Prüfungsamt. Das ist auch eine Option. Nun ist es eben sehr interessant, dass eigentlich ein Bestandteil der bürgerlichen Ideologie dasjenige war, nämlich diese Kraft und Stärke der Subjektivität zu überschätzen. Und das sehen Sie auch, dass gleichzeitig zum Neoliberalismus plötzlich so Ideologien mal aufkamen, Individuum. Ne? Jeder ist sein eigenes Start-up. Unternehmen, nicht? Und so weiter. Und völlig unterschätzt wird die gesellschaftliche Objektivität, die gesellschaftliche Struktur, in der sich das Individuum behaupten muss. Nicht? Und man könnte fast sagen, die Idee ist leider nicht von mir, sondern ist auch schon wieder von Adorno, der schon in den 50er Jahren gesagt hat, und das ist natürlich amerikanische Erfahrung, je mehr Individualismus, desto weniger Individuen. Ja, das heißt also, bitte die Ideologie oder die, ja, wie man das auch immer nennen will, ne? Des Individualismus ist eigentlich eine Form der Verleugnung, nicht der Individualität. Die Individualität wird nur zu einem substanziellen Begriff, wenn sie sich an einer Objektivität bildet. Ne? Wenn Individualismus, jeder ist irgendwie individuell, jeder hat seine eigene Signatur auf dem iPhone oder sonst etwas. Ne? Aber wir sehen, dass die Substanz ist ganz konformistisch. Ne? Das ist halt, wir benutzen alle iPhones, nicht? Das ist es. Nicht? Oder zumindest Smartphones. Und das ist ja sozusagen die Kritik, die aber auch zum Long Century und zur bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts gehört, war, dass gegen diese Überschätzung des bürgerlichen Individualismus, das sehen Sie ja auch nicht, dass, selbst in der Psychoanalyse, nicht, dass Freud ja gesagt hat, nicht der Herr im eigenen Haus, nicht, das ist eine Illusion, nicht, von ganz anderen Mächten noch beherrscht, eben vom Unbewussten. Dieses aufgeklärte bürgerlich-rationale Weltbild hat eben diese nicht ideologischen Züge. Und nicht die Konstruktion dann dagegen ist dann nicht die gewesen eines Kollektivsubjekts, nicht, eines gesellschaftskritischen Kollektivsubjekts, und das sollte eben tatsächlich diese revolutionäre Nicht-Arbeiterklasse sein, nicht, an der sich dann eben wie eine Vorform der neuen klassenlosen Gesellschaft nicht ausbildet. Und diese ganze Geschichte ist natürlich mit dem Short Century zu Ende gegangen. Das lässt sich überhaupt nicht konstruieren. Was machen wir jetzt aber nun? Nicht? Was machen wir jetzt nun? Und nicht nur wir, die darüber nachdenken, sondern die einzelnen Menschen müssen sich ja irgendwie im Leben zurechtfinden. Und das heißt eben, dass die Menschen sich etwas herausbilden, eben diese Art von Alltagsbewusstsein, das nicht in sich selber stringent ist. Nicht? Aber, und deswegen habe ich es Alltagsreligion genannt, es ist eine Glaubensform. Nicht? Und wenn wir das uns überlegen, weil das hat jeder zunächst einmal, wenn ich nicht über bestimmte Sachen nachgedacht habe oder sonst etwas, bilde ich mir ja selbst auch irgendwie, dass ich sage, irgendwie, ich komme da und da so hin und ich weiß das genau, wie das ist. Und bevor ich darüber mal kritisch nachgedacht habe, wenn ich da kritisch drüber nachdenke, dann sehe ich das plötzlich anders. Und das ist der Punkt, an dem ich sage, daran sollte die Kritik der Alltagsreligion angreifen, nicht? Ansetzen, an diesem Alltagsbewusstsein, um ein kritisches Bewusstsein des Ganzen zu entwickeln.
Wenn es denn das kollektive Subjekt gewesen sein sollte, was denn vielleicht über die Kraft der Revolution mehr Handlungsfreiheit wieder hätte erwirken können. Schon Lenin sprach ja von der Bewusstlosigkeit der Subjekte, ist das richtig? Aber ich verstehe nämlich, wenn das kollektive Subjekt und die Kategorien kollektiver Subjektivität gerieten ja gerade am Ende des Short Century sehr in Wallung, also Volk, Nation und so weiter. Und dieses kollektive Subjekt, wo dann zusammengedacht mit dem Boom des Individualismus, ne, also wo immer weniger Individualität und Bewusstwerdung der Subjekte eigentlich möglich war oder das als Zeugnis dieser Unmöglichkeit, ist es denn immer ein soziologisches Fingerpointing, wenn ostentativ irgendetwas in der medialen Öffentlichkeit oder auch in der Wissenschaft beworben wird, so wie auch bei Habermas nationale Identität, wenn auch aus der kritischen Sicht, aber sie existiert ja angeblich, ne? Oder Integration als Begriff, also all diese Begriffe, die Rede von der Homogenität einer Gesellschaft, die ja damit transportiert wird, das ist doch ein soziologischer Fingerzeig darauf, dass genau das nicht existiert, oder was macht sie so? Warum wird die Alltagsreligion gerade daher so stark?
Ja, das sagte ich ja eben nicht, sozusagen als argumentatives Muster ist es nicht stringent. Nicht? Das ist nicht stringent, deswegen lässt sich das sozusagen mit logischen Mitteln nicht durchhalten. Nicht? Und deswegen musst du in eigentlich eine Glaubensform, das ist eine Beschwörung, musst du übergehen, um dem Evidenz zu verleihen. Nicht? Das heißt eben auch, die Evidenz kommt dann irgendwie dadurch, dass es dann zum unhinterfragten medialen Gadget wird. Ja. Und da sehen wir die Gefahr auch drin. Das, was wir jetzt im Augenblick haben, nicht der Kampf, nicht, die einen sagen, das sind Fake News, die anderen sagen, das sind Fake News. Man kann das überhaupt nicht mehr unterscheiden. Und das hängt mit diesem Verlust von Objektivität, nicht von Objektivität in der Argumentation zusammen, also von Objekten. Nicht? Und das heißt eben auch, dass es geht nicht darum mehr, und das ist auch eine Existenzfrage der Soziologie, nicht? Geht es darum, Meinung über die Gesellschaft zu haben, nicht? Oder Wissen, kritisches Wissen über die Gesellschaft zu haben. Nicht? Und dieses kritische Wissen, nicht? Daran muss man arbeiten. Das geht aber nicht, indem ich einfach alles aus der Erkenntnis herausschmeiße, was gegenständlich ist. Und dann hat man eben dieses sinnlose Getwitter.
Okay, gibt es noch Fragen hier aus der Zuhörerschaft? Ja, bitte, Herr.
Kann es sein, dass diese Alltagsreligion auch so ein bisschen was damit zu tun hat, dass viele Menschen sich einfach aus mangelndem Interesse oder aus Hoffnungslosigkeit irgendwie die Gesellschaft oder das Leben zu verstehen einfach zurückziehen und sich mit Konsum und dergleichen Alltagsbeschäftigung, Freizeitbeschäftigung versuchen, aus der ganzen Sache so ein bisschen rauszuhalten und abzulenken?
Klar, nicht? Das ist natürlich ganz egal, wie man sich zum Beispiel, wenn man sich irgendwie politisch betätigt, nicht, kommt man ja in eine Welt des Widerspruchs. Ne? Und die das Versprechen der Alltagsreligion ist irgendwie, dass ich zurechtkomme, ne? Dass ich mich zurechtfinden kann. Und das hatte ich mit, zum Beispiel mit dem Bescheidwissen, nicht? Dass ich genau Bescheid weiß. Nicht? Und das ist ja selbst noch, wenn man genau alles weiß, was passiert, man kann zwar nichts machen, nicht? Aber man weiß genau, was passiert, nicht, dann fühlt man sich sicherer, als wenn man sagt, Mensch, das ist ja wirklich sehr... Wir wissen gar nicht, wie sich das entwickelt, nicht? Wie sich die Gesellschaft entwickelt. Wir wissen gar nicht, wie sich die Ökonomie entwickelt. Wir wissen gar nicht, ne, ob das Währungssystem stabil ist, ob es nicht eine viel größere Krise gibt als 2008 oder so. Das wissen wir ja. Niemand, der irgendwie ernsthaft ist, kann das genau sagen. Nicht? Sondern wir können nur bestimmte Momente aufzeigen von dem, was wir wissen. Aber es gibt keine Sicherheit. Ne? Da ist natürlich, wenn man sagt, es wird schon gut gehen, das ist schon besser. Ne? Oder ich konzentriere mich nur auf das, was ich beherrschen kann. Nicht? Das heißt also, was ich mir vornehmen kann und was ich dann eben tun kann an dem Tag. Und das große Ganze, das interessiert mich gar nicht. Und das ist ja dieser fundamentale Widerspruch. Nicht? Auf der einen Seite wird den Menschen ja eine große Verantwortung für das eigene Leben und eigene Dasein verordnet. Und auf der anderen Seite erscheint es so schwierig, etwas an der Gesamtgesellschaft nicht zu verändern. Nicht nur bekommt uns irgendwie die Wahlmöglichkeit, die kommt uns schon wie eine Medizin vor oder eine Beruhigungspille. Und tatsächlich, natürlich kann Politik nicht nur daraus bestehen, alle 4 Jahre mal zur Wahl zu gehen, nicht? Sondern dass, wenn man etwas verändern will, muss man auch was an mehr tun. Nicht? Aber für die meisten Menschen, nicht, ist das eben tatsächlich die Erfahrung, dass sie eigentlich gar nichts Wesentliches verändern können. Und dann versuchen sie sich eben mit der Gegenwart zu arrangieren.
Also Ohnmacht.
Ja, Ohnmacht.
Herr Üke.
Genau. Ihr Vortrag war ja eine quasi aktualisierte Fassung von Ihrem Vortrag 2013, Zeitalter globaler Gleichzeitigkeit. Und wir hatten da letztes Jahr im Semester schon über die Stelle diskutiert, dass Ideologiekritik obsolet geworden ist und dass es kein notwendig falsches Bewusstsein mehr gibt. Und ich weiß noch, dass wir da lange drüber diskutiert haben, aber auch irgendwie nicht zu einem Ergebnis gekommen sind oder uns das noch nicht wirklich hundertprozentig klar geworden ist. Können Sie das noch ein bisschen ausführen?
Na, also, das bringt ja nur neben den Schwierigkeiten, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat. Nämlich, dass Ideologie nicht einfach eine Vokabel ist, nicht, sondern Ideologie eben ein Begriff ist und der seine Geschichte hat. Und in der kritischen Theorie ist ja die Ideologie ein kritischer Begriff. Nicht? Das heißt also, es ist eine Form des falschen Bewusstseins. Wobei oft vergessen wird, dass in der Formulierung das heißt, eigentlich des Notwendigkeitsbewusstseins. Das heißt also nicht irgendwie, es wird gesagt, der Ideologe ist blöd, nicht oder so, sondern Notwendigkeitsbewusstsein heißt, aus einer bestimmten gesellschaftlichen Konstellation folgt eine Bewusstseinsstruktur. Nicht? Und das heißt, diese Bewusstseinsstruktur bedingt eben tatsächlich eine bestimmte Objektivität, nicht eine Objektivität, die erfahren wird. Ne? Und erfahren wird die Objektivität, nämlich in der marxischen Theorie nicht, ist es der Waren, nicht der Warenbesitzer. Nicht? Und der Warenbesitzer, und das heißt ja nicht, bezogen auf die Gesamtgesellschaft, ist jeder Einzelne nicht ein Warenbesitzer. Das heißt also, wir haben den Individualismus in dieser Form, nicht in dieser Form vorhanden. Also es ist ganz alte bürgerliche Ideologie. Nicht? Ich gehe zum Markt und ich kann tauschen nicht? Und kriege dafür ein Äquivalent zurück, also was für mein Tauschobjekt angemessen ist. Und das unterstellt ja, nicht unterstellt in dem Sinne eine rationale Welt und eine die rationale Beziehung der Menschen zueinander. Das Ganze wird durchbrochen schon durch den ersten Räuber. Nicht? Der sagte, ich gebe dir überhaupt keine Äquivalenz, sondern gib mir das und dann verschwinde ich. Ne? Das heißt also, hier ist noch irgendetwas anderes im Gange. Und jetzt ist eigentlich die Form, dieses notwendige Bewusstsein, könnte man sagen, ist tatsächlich so strukturiert, dass ja die Individuen rationale Individuen sind, in dem Sinne bürgerliche Subjekte, und das beruht auf einer realen gesellschaftlichen Erfahrung. Stimmt ja auch, nicht? Tausch gibt es und funktionierende Tausch gibt es auch. Dementsprechend dann ganz bestimmte Vorstellungen, nicht? Zum Beispiel von der freie Bürger, nicht? Dass Notwendigkeit, Freiheit, Gleichheit, nicht? Das sind alles Elemente, nicht? Die der bürgerlichen Ideologie und des bürgerlichen notwendig falschen Bewusstseins. Aber das ist sozusagen, es hat einen berechtigten Kern, jede Ideologie hat einen berechtigten Kern. Nicht? Und dieser berechtigte Kern, der geht verlustig. Nicht? Weil erstens die Welt besteht nicht nur aus Tausch. Und das war auch das ideologische Moment, dass eigentlich am Ende dieser Kritik bei Marx im Kapital steht ja dann die Kritik an der Harmonie. Ne? Das ist als viertes das Bentham, schreibt er dann nicht für den englischen Vulgärökonomen, damals sehr berühmt und sehr bekannt, Jeremy Bentham, nicht, der dafür steht. Also es folgt aus dem Warentausch eine Gesellschaft der Harmonie. Und das stimmt natürlich nicht, sondern wir wissen, es ist eine Gesellschaft des Konflikts. Aber wie wird noch die Konstruktion, würde ich sagen, der Marxischen Theorie ist daran gebunden, in dem daraus dann entsteht eben ein anderes Subjekt als das bürgerliche Subjekt, nämlich so ein revolutionäres Subjekt, das diese ganze Welt aus den Angeln hebt. Und das Ganze bezeichne ich aber als vernünftiges Universum. Nicht? Aber die Erfahrung des 20. Jahrhunderts ist genau eine andere. Das Universum ist überhaupt nicht vernünftig. Nicht? Das ist total unvernünftig. Nicht total unvernünftig. Wie werden die Menschen jetzt, wie kommen die damit zurecht? Keiner glaubt da mehr so richtig. Nicht? Glaubt da mehr so richtig dran, genau wie man an die alten Religionen nicht mehr so richtig glaubt. Nicht? Sondern man braucht die irgendwie in modern präsentierter Form. Nicht? Da haben wir ein Extrem, haben wir die Fundamentalismus, die es ja nicht in allen Weltreligionen gibt es diese fundamentalistischen Auswüchse und Bewegungen. Und das ist eine Parallelerscheinung zu dem, was ich normal Alltagsreligion nenne. Das ist nicht notwendig falsch, sondern das kombiniert einfach. Kombiniert bestimmte Elemente und man kann das so oder so sehen. Das in der klassischen kritischen Ideologie begriff, notwendig war. Das kann man nicht so oder so sehen, sondern es kommt eben notwendig, aus der Gesellschaftsform wird es hervorgebracht. Und diese Mangel an Notwendigkeit, das ist das Komische daran, macht ja diese scheinbare Flexibilität, alles ist möglich, nicht erscheint einem so, aber man kann auch sagen, da ist es auch ein Reflex natürlich der entfalteten Warengesellschaft, alles ist auch gleichgültig. Ich kann dies nehmen und ich kann was anderes nehmen. Niemand kann mir das irgendwie stringent sagen, was richtig und was falsch ist.
Indifferenz.
Ja, genau.
Ja. Ich danke Ihnen und wir sehen uns nächste Woche wieder, aber mein großer Dank gebührt natürlich Detlef Clausen. Da gibt es eine kleine Aufmerksamkeit. Einmal George Lucas, ne? Das durfte ja von uns keiner anfangen, Horkheimer zu lesen, ohne dass wir George Lucas auch gelesen hatten, bei Sack und der französische Realismus. Ja, was Kleines aus dem Antiquariat.
Sehr schön.
Und Detlef Clausen hat in einigen Forschungsprojekten, die wir international durchgeführt haben, seit 2004 mitgewirkt. Da ging es um globalisierten Fußball, da ging es um die Rolle von Fußball unter Migranten. Und er war immer der Chefstratege als Berater dieser Forschungsprojekte. Daher, Sie können das schlecht erkennen, das ist ein Strategieblock, wo man halt Raumbeherrschung, Pressing und so weiter. Die Taktik kann man da einmal schon mal sehr
schön.
Ja, natürlich leider von unserem natürlichen Feind, der FIFA, aber ansonsten war sie da nicht zu bekommen, der Taktikblock.
Ja, ohne die kommen wir ja nicht zurück.
Ja, ohne die geht es ja nicht. Ich danke Ihnen.